18.30 Uhr.
NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann. Guten Abend. Weltweit ist die Tötung von Osama bin Laden auch heute noch das Topthema. Wir berichten zunächst aus Washington. Die US-Elitesoldaten haben bei ihrem Einsatz in Pakistan gegen den Al-Qaida-Chef Unterlagen, Festplatten, DVDs und andere Beweismittel sichergestellt. Von diesem Material erhoffen sich die amerikanischen Geheimdienste nun Hinweise auf die Vorgehensweise von Al-Qaida, auf die Struktur des Terrornetzwerks und auf mögliche neue Anschlagspläne. Die pakistanische Regierung muss sich unangenehm Fragen zu ihrer Verlässlichkeit als Bündnispartner des Westens im Kampf gegen den Terror gefallen lassen. Und unser Kommentar beschäftigt sich mit der Frage, ob die Tötung von Osama bin Laden ein Sieg der Gerechtigkeit war. In Karlsruhe steht die 5% Sperrklausel bei der Europawahl auf dem Prüfstand. Eine Studie belegt, trotz der Nichtraucherschutzgesetze wird bundesweit in 80% der Kneipen noch geraucht. Und Volkswagen lehnt auf der heutigen Hauptversammlung den Wunsch der Aktionäre nach einer höheren Dividende ab. Am Tag nach der Erschießung von Osama bin Laden in Pakistan durch eine US-Spezialeinheit werden immer mehr Einzelheiten der spektakulären Kommandoaktion bekannt. Das gewaltsame Ende von Amerikas Staatsfeind Nummer 1 hat nur 40 Minuten gedauert. Barack Obama hat den Angriff der US-Spezialkräfte auf bin Laden zusammen mit Außenministerin Hillary Clinton und seinem nationalen Sicherheitsteam im Weißen Haus live verfolgt. Bislang haben die US-Behörden noch nicht entschieden, ob Fotos des erschossenen Terrorchefs veröffentlicht werden sollen. Aus Washington, Ralf Siener.
Das ist die Frage, die sich Amerika jetzt stellt.
Will the public ever see any of that video or the photo of a dead bin Laden?
Wann wird die Öffentlichkeit einige der Videoaufnahmen und Fotos zu sehen bekommen, welche das rund 25-köpfige Sondereinsatzkommando mit der Bezeichnung Navy SEALs Team 6 während der Erstürmung der Bin Laden-Unterkunft in Pakistan gemacht hat? Ja, wir werden Fotos zeigen, sagt Obamas Sicherheitsberater John Brennan. Aber man müsse sehr genau überlegen, mit welchen Bildern man an die Öffentlichkeit gehe, um keine neuen Al-Qaida-Terrorakte zu provozieren. Wir denken sehr genau darüber nach, wie Al-Qaida auf Fotos des getöteten Terrorchefs Bin Laden reagiert, betont Sicherheitsberater Brennan.
By a shot to the head and a shot to the chest by US commandos.
Durch einen gezielten Schuss in die Brust und in das linke Auge wurde Al-Qaida-Chef Bin Laden nach Informationen der amerikanischen Regierung getötet. Die Bilder mit dem entstellten Gesicht Bin Ladens könnten in der islamischen Welt Aufruhr provozieren, befürchtet das Weiße Haus. Alle Bilder, die bisher im Internet kursieren, sind laut Informationen der US-Regierung eine Fälschung.
Every picture you see on the internet of a dead Osama bin Laden is a fake.
Mehrere Black Hawk Kampfhubschrauber waren während der Operation im Einsatz. Einer wurde von Bin Ladens Leibwächtern mit einer Stinger-Rakete beschossen und musste später wegen eines mechanischen Fehlers notlanden.
We were able to monitor developments on the compound on a real-time basis.
Präsident Obama und sein Team hätten die ganze Operation über einen Bildschirm im Situation Room des Weißen Hauses in Echtzeit mitverfolgt, sagte Sicherheitsberater Brennan dem US-Nachrichtensender CNN.
We were concerned about where things stood.
Es habe vor allem während der Notlandung des Black Hawk-Hubschraubers und bei dem Feuergefecht mit den Bin Laden-Leibwächtern einige äußerst angespannte Momente gegeben.
With some very, very tense moments.
So angespannt, wie man sie im Weißen Haus selten erlebt habe. Wir haben gebetet, dass alles nach Plan verläuft, so Obamas Sicherheitsberater.
Saying our prayers that everything was going to go according to plan.
Osama bin Laden selber war offensichtlich unbewaffnet. Man habe den Al-Qaida-Chef lebend gefangen nehmen wollen, behauptet Obamas Sicherheitsberater. Aber der Schutz des Sondereinsatzkommandos habe immer Vorrang gehabt. Ganze 40 Minuten dauerte die Operation.
Officials say the cash was a lot larger than they expected.
Deutlich größere Geldmengen als erwartet fand nach Angaben der US-Regierung das Spezialkommando und sicherte elektronische Geräte, Computerfestplatten und Dokumente.
It's being examined right now by US intelligence officers at a secret location in Afghanistan.
Nach CNN-Informationen untersuchen Amerikas Nachrichtendienste zurzeit an einem geheimen Ort in Afghanistan die Bin Laden-Festplatten und Dokumente, und zwar auf neue Attentatsplanungen. Angeblich soll der Al-Qaida-Chef noch kurz vor seiner Tötung ein Video produziert haben. Der Kurier, der die Bin Laden-Videos an die verschiedenen arabischen Fernsehstationen verteilte, hat die Amerikaner auf die Spur des Terrorchefs im pakistanischen Erholungsort Abbottabad gebracht.
Soweit der Bericht von Ralf Siener aus Washington. In den USA wachsen nach der Tötung von Osama bin Laden die Zweifel an der Zuverlässigkeit von Pakistan, dem Bündnispartner im Kampf gegen den Terrorismus. Nach jüngsten Informationen hat bin Laden, der meistgesuchte Mann der Welt, 6 lange Jahre auf seinem Anwesen in der pakistanischen Garnisonsstadt unbehelligt gelebt. Der Berater für Terrorismusbekämpfung von US-Präsident Obama, John Brennan, erklärte, es sei unvorstellbar, dass bin Laden sich nicht auf systematische Hilfe in Pakistan stützen konnte. Pakistan unter Schock und unter Druck. Dazu Einzelheiten von unserer Korrespondentin Sabina Matai.
Vom Dach seines Zuhauses in Abbottabad zeigt der 12-jährige Ahmed auf das Anwesen, in dem Osama bin Laden in der Nacht zum Montag den Tod fand. Es ist eine der größten Villen in der grünen nordwestpakistanischen Garnisonsstadt. Ihre Bewohner ließen sich kaum jemals blicken. Doch Ahmed sagt, er sei mal drin gewesen. Den Al-Qaida-Chef selbst habe er nie zu Gesicht bekommen, sagt der Schüler. Wohl aber 2 Frauen. Die eine sprach Arabisch, die andere Urdu. Ahmed spielte mit den Kindern des Hauses, sie schenkten ihm Kaninchen. Die meisten Bürger von Abbottabad können auch am Tag nach der Tötung von Osama bin Laden kaum fassen, dass der Top-Terrorist ausgerechnet in ihrer Stadt von US-Spezialkräften aufgespürt und getötet wurde. In einer Höhle in den Bergen zu Afghanistan war bin Laden vermutet worden, nicht hier, wo pensionierte Offiziere der pakistanischen Armee sich zur Ruhe setzen, mit Blick auf eine Militärakademie. Wir hätten doch merken müssen, wenn Osama hier gewesen wäre, sagt ein Mann. Aber nichts davon, wir sind schockiert. Wie der meistgesuchte Extremist der Welt offenbar lange unbehelligt mitten in Pakistan leben konnte, ohne Aufsehen zu erregen, diese Frage, die das so wichtige Verhältnis zum Verbündeten USA entscheidend beeinflussen dürfte, beantworten die Menschen in Abbottabad achselzuckend. Entweder heißt es, habe Pakistans Geheimdienst komplett versagt oder er habe Al-Qaida Schutz geboten. Die Ansichten über die Tötung von Osama bin Laden sind geteilt. Kritik ist häufig zu hören. Osama hatte recht, sagt ein älterer Mann. Amerika tyrannisiere die Muslime, egal was dagegen getan werde, sei richtig. Sympathiebekundung in einer Stadt, die weit weg ist von den Stammesgebieten, den Hochburgen der islamistischen Extremisten Pakistans. Lauter sind die Proteste in Quetta im Südwesten des Landes, wo Taliban-Sympathisanten Plakate mit dem Bild Osama bin Ladens schwenkten und die USA verdammten. Die pakistanischen Taliban drohen jetzt mit Angriffen gegen die Regierung des Landes. Die habe sich von den Amerikanern versklaven lassen, heißt es. Welche Rolle Pakistan bei der Tötung Osama bin Ladens tatsächlich gespielt hat, bleibt weiterhin unklar. Kaum zu glauben, dass Amerika so eine Operation ohne Kenntnis der Regierung ausgeführt hat, vermutet der pakistanische Journalist Rai Mullah Yusufzai. Pakistan habe es zugelassen. Das hat Präsident Zardari jetzt bestritten. Die Kommandoaktion sei keine gemeinsame Operation amerikanischer und pakistanischer Sicherheitskräfte gewesen, schrieb Zardari in einer amerikanischen Zeitung. Islamabad sei von den Amerikanern erst informiert worden, als bin Laden tot und das US-Kommando schon wieder in Afghanistan gelandet war.
Das waren Informationen von Sabina Matai. In Deutschland ist eine heftige Debatte darüber entbrannt, ob die Tötung von Osama bin Laden durch eine geheime US-Kommandoaktion vom Völker- oder Kriegsrecht gedeckt ist. Unabhängig davon haben gestern unter anderem die Bundeskanzlerin, der Bundesaußenminister und, durchaus bemerkenswert, auch der UN-Sicherheitsrat in New York den Tod des Terroristenführers ausdrücklich begrüßt. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan, hat US-Präsident Obama nach der Tötung des Al-Qaida-Chefs erklärt. Aber war es tatsächlich rechtmäßig, Osama bin Laden zu erschießen? Dazu ein Kommentar von Rüdiger Paulert aus Washington.
Was für eine abstruse Diskussion über die Tötung Osama bin Ladens hat da begonnen. Dies geht einem durch den Kopf, wenn man am Denkmal vorm amerikanischen Verteidigungsministerium steht und über den Streit von Völkerrechtlern über die Rechtmäßigkeit des amerikanischen Vorgehens in Pakistan nachdenkt. Hier am Pentagon in Washington allein kamen am 11. September 184 Menschen ums Leben. Symbolhaft wird an sie auf Linien erinnert, die den jeweiligen Geburtsjahrgang der Opfer darstellen. Das jüngste Opfer war 6 Jahre alt, 1995 geboren. Hinter diesem Leid steckt zweifelsfrei Osama bin Laden. Er hat auch dafür gesorgt, dass an der Weihnachtstafel der Familien von mehr als 300 Feuerwehrleuten in New York seit 2001 immer ein Stuhl leer bleibt. Nicht zu vergessen die Trauer der vielen anderen Familien. Übrigens auch einige Deutsche verloren am 11. September ihr Leben. Nach der zynischen Lesart der Al-Qaida-Kämpfer, alles Opfer des Heiligen Krieges. Genauso wie diejenigen, die in amerikanischen Botschaften durch Terrorakte der Al-Qaida ums Leben gekommen sind. Und damit nicht genug. Opfer hätten auch die durch einen Zufall werden können, die im Flugzeug des sogenannten Schuhbombers über den Atlantik flogen oder die am ersten Weihnachtstag 2009 auf dem Weg von Amsterdam nach Detroit waren. Sie wollte der sogenannte Unterhosenbomber in die Luft sprengen. Nun ist Bin Laden selbst Opfer des Heiligen Krieges geworden, den er erklärt hat, dessen Regeln er geschrieben hat. Verantwortlich dafür sind die USA und ihr Präsident Barack Obama. Der hat in einer äußerst schwierigen Lage Führung bewiesen, wie man sie sich von Staatschefs wünscht. Er hat das Leben von amerikanischen Elitesoldaten gefährdet, obwohl auch ein Angriff mit Marschflugkörpern möglich gewesen wäre. Obama hat diesen Weg gewählt, um die Beweise zu sichern und um Unschuldige zu schützen, die sich in der Nähe Bin Ladens aufhielten. Auf so etwas hat Bin Laden nie Rücksicht genommen. Sein Ziel waren immer Unschuldige. Dazu noch hat Obama gar die Führung der Pakistanis nicht vorab informiert. Damit hat er auch große politische Risiken auf sich genommen. Schließlich ist Pakistan eigentlich ein Verbündeter der USA im Kampf gegen den Terror. Doch zumindest zur Rolle des pakistanischen Geheimdienstes gibt es viele Fragen, die keinen anderen Weg eröffneten. Wäre es besser gewesen, Bin Laden festzunehmen und vor ein Gericht zu stellen? Vielleicht. Doch da hat er augenscheinlich nicht mitgespielt. Darf man deshalb den Amerikanern die Tötung Bin Ladens vorwerfen? Ich meine, nein. Schließlich gedenken wir auch in Deutschland alljährlich zu Recht der Helden vom 20. Juli. Sie hatten Hitler durch ein Attentat töten wollen, doch blieb ihnen der Erfolg versagt. Ein wichtiger und positiver Eintrag ins Buch der Geschichte gehört ihnen trotzdem. Genauso wie jetzt den USA, Präsident Obama und den Elitesoldaten. Sie haben die Gerechtigkeit siegen lassen.
Das war ein Kommentar von Rüdiger Paulert für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Seit der Tötung von Osama bin Laden ist weltweit die Sorge vor neuen Terroranschlägen gestiegen. In Großbritannien sind jetzt in der Nähe der Atomanlage Sellafield 5 Männer unter Terrorverdacht festgenommen worden. Einzelheiten aus London von Thorsten Huhn.
Nach der Festnahme von 5 Männern nahe der atomaren Wiederaufarbeitungsanlage in Sellafield hat die Polizei 4 Wohnungen in London durchsucht. Ob dabei verdächtiges Material gefunden wurde, ist noch nicht bekannt. Die 5 sind gestern Nachmittag in der Nähe der Atomanlage unter Terrorverdacht festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei sind die Männer alle etwa 20 Jahre alt und leben in London. Sie sollen aus Bangladesch stammen. Nach Informationen der BBC haben die Männer die Anlage von Sellafield gefilmt. Sie seien deshalb der Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle aufgefallen. Die Festnahmen seien keinesfalls das Ergebnis langer Ermittlungen, hieß es in der BBC weiter. Wenn das stimmt, dann würde das bedeuten, dass die Männer der Polizei oder den Geheimdiensten bislang nicht bekannt waren. Unter den britischen Antiterrorgesetzen kann die Polizei jeden festnehmen, der unter ausreichendem Verdacht steht, ein Terrorist zu sein. Die Verdächtigen sind heute Vormittag nach Manchester gebracht worden. Dort werden sie von einer Antiterroreinheit der Polizei befragt. Bislang sei kein Zusammenhang mit dem Tod von Osama bin Laden in Pakistan zu erkennen, heißt es in einer Erklärung der Polizei. Weitere Informationen gibt es noch nicht. So bleibt offen, ob die 5 Männer tatsächlich etwas planten oder ob es sich um harmlose Urlauber handelt. Premierminister Cameron hatte zuvor erklärt, Großbritannien müsse nach dem Tod von Osama bin Laden angesichts möglicher Terrorgefahren besonders wachsam sein. Dem stimmte auch Oppositionsführer Ed Miliband von der Labour-Partei zu, der sagte, es sei richtig, dass die Regierung die Sicherheit an zahlreichen Orten erhöht habe und auf sämtliche vorliegenden Geheimdienstinformationen reagiere. Sellafield ist eine der größten Nuklearkomplexe in Europa. Dort stehen unter anderem ein Kernkraftwerk und eine atomare Wiederaufarbeitungsanlage. In dem Komplex wird auch Plutonium gelagert, das bei der Wiederaufarbeitung abgebrannter Kernbrennstoffe anfällt. Wiederholt hat es in Sellafield technische Probleme gegeben. Trotzdem ist die Anlage, die streng bewacht wird, in Großbritannien nicht umstritten.
Aus London war das Thorsten Huhn. Ist die 5%-Hürde bei den Europawahlen verfassungswidrig? Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat heute über drei Verfassungsbeschwerden gegen diese Sperrklausel verhandelt. Unter den Klägern ist der bekannte Parteienkritiker und Verfassungsrechtler Hans-Herbert von Arnim. Er kritisiert, dass die etablierten Parteien auf Kosten der Kleinen von der Sperrklausel profitieren. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2008 bereits festgestellt, mit dem Gesetz zur 5%-Hürde entscheiden die im Parlament vertretenen Parteien letztlich über das Schicksal ihrer eigenen politischen Konkurrenz. Aus Karlsruhe, Martin Röber.
Sollte das Bundesverfassungsgericht die 5%-Klausel für die Europawahlen als verfassungswidrig aus dem Verkehr ziehen, dann wären vor allem die kleinen Splitterparteien die Gewinner. Und so saßen denn auch in der mündlichen Verhandlung im Plenarsaal des Bundesverfassungsgerichts Vertreter der Familienpartei, der Freien Wähler, der Ökologisch-Demokratischen Partei, der Piratenpartei und der Rentnerpartei. Im Gegensatz zu den etablierten Parteien kamen sie aber nicht zu Wort. Abgeordnete aus dem Europaparlament und dem Bundestag beschworen die Gefährdung der Funktionsfähigkeit des Europaparlaments, falls die Streichung der 5%-Klausel Vertreter der Splitterparteien nach Brüssel spülen würde. Professor Hans-Herbert von Arnim, einer der drei Beschwerdeführer, hält diese Gefahr für gering. Schon jetzt sitzen im Europaparlament mehr als 160 Parteien, allerdings gebündelt in 7 Fraktionen. Ob die 5%-Klausel in Karlsruhe Bestand haben wird, das ließ sich den Fragen und Diskussionsbeiträgen der 8 Verfassungsrichter unter Vorsitz von Gerichtspräsident Andreas Voskuhle kaum entnehmen. Es bleibt also spannend. Professor von Arnim direkt nach dem Ende der mündlichen Verhandlung.
Vor Gericht und auf hoher See hat man keine Balken und weiß nicht recht, wie die Richter entscheiden werden. Ich habe den Eindruck, dass es durchaus unterschiedliche Lager unter den 8 Richtern gibt. Und da wird man jetzt mal sehen, aber ich bin nach wie vor optimistisch.
Zweiter Punkt der Arnim-Beschwerde. Bei der Europawahl gibt es keine Direktmandate. Die Wähler können nur für starre Kandidatenlisten der Parteien stimmen. 2/3 der 99 Abgeordneten, die Deutschland nach Brüssel schickt, stehen so schon vorher namentlich fest. Dass die Verfassungsrichter gegen die starren Listen bei den Europawahlen wohl keine Einwände haben, das konnte man aus der Tatsache schließen, dass Beschwerdeführer von Arnim zu diesem Thema nach 4-stündiger Verhandlung nur noch wenige Minuten eingeräumt bekam. Das Urteil wird nach der Sommerpause verkündet werden.
Soweit Martin Röber aus Karlsruhe. Eigentlich sollen Nichtraucher durch die Gesetze der Bundesländer zum Nichtraucherschutz vor den gesundheitlichen Gefahren durch den blauen Dunst bewahrt werden. Das sagt ja schon der Name der Gesetze. Eine Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg kommt aber nun zu dem alarmierenden Ergebnis: Trotz der Nichtraucherschutzgesetze sind bundesweit rund 80% der Kneipen und Bars nach wie vor verqualmt. Mehr Informationen zu der Studie aus Berlin von Kerstin Steinbrecher.
Die Nachricht des Forscherteams, sie ist keine gute.
Die Landesgesetze zum Nichtraucherschutz dürfen als gescheitert angesehen werden,
sagt Dr. Stefanie Seltmann vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Ein Team von Forscherinnen und Forschern des Zentrums hat in diesem Frühjahr knapp 3000 Kneipen und Gaststätten in 10 Landeshauptstädten unter die Lupe genommen. Das niederschmetternde Fazit für Nichtraucher: 4 von 5 Kneipen und Bars sind nach wie vor Domäne von Rauchern. Nichtraucher haben Pech gehabt. Auch in immerhin fast 10% der Restaurants darf geraucht werden. Von lückenlosem Nichtraucherschutz also keine Spur. Doch damit nicht genug.
Raucherclubs sind nur ungenügend gekennzeichnet oder es fehlt der Hinweis: Zutritt erst ab 18 Jahren. Ein Schutz der Nichtraucher vor Passivrauchen ist nach wie vor nicht gewährleistet.
Und auch da, wo es separate Rauchräume gibt, liegt vieles im Argen. Das fängt bei Türen an, die nicht richtig schließen, oder Türen, die gleich ganz aufbleiben, damit das Personal ungehindert durchgehen kann. Der Rauch aber eben auch. Die Forscher haben selbst in Nichtraucherräumen von Kneipen eine 4-fach erhöhte Schadstoffkonzentration gemessen, in Raucherräumen gar eine 20-fache. Für Dr. Martina Pötschke-Langer, Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention beim Deutschen Krebsforschungszentrum, lässt das den Schluss zu:
Dass Raucherkneipen und Raucherräume Giftküchen darstellen. Sie sind unzumutbar hinsichtlich der Gesundheitsbelastung, die dort sowohl für die Beschäftigten als auch für die Gäste zu beobachten ist.
Regional fanden die Forscher aber bedeutende Unterschiede. Während München und Saarbrücken vergleichsweise gut dastehen, ist die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf einsames Schlusslicht der Statistik, sagt Ute Mohns, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Krebsforschungszentrum.
Dort bestehen die meisten Ausnahmeregelungen vom Rauchverbot und insofern gab es dort auch den größten Anteil an Rauchergaststätten. Lediglich 59% der Düsseldorfer Gaststätten sind rauchfrei und dort fanden sich auch die meisten Verstöße gegen die Kennzeichnungspflicht von Raucherkneipen.
Das ist keineswegs ein Hauptstadtproblem. Auch in anderen Städten im Land sieht es wenig besser aus als in der NRW-Landesmetropole. Deshalb vermuten die Forscher, dass es neben Schlupflöchern im Gesetz auch ein Vollzugsproblem gibt, wie sie es nennen, also nur unzureichende Kontrollen. Wichtigste Forderung der Forscher aber zuerst: Schlupflöcher schließen, so wie Spanien es vorgemacht hat. Spanien hatte 2005 einen ersten Anlauf beim Nichtraucherschutz genommen, der aber war nicht erfolgreich, wegen der vielen Ausnahmen. Seit Anfang des Jahres gilt nun ein deutlich verschärftes Nichtrauchergesetz und es wirkt. Es geht also, sagt Martina Pötschke-Langer.
Was wir uns jetzt wünschen, ist, dass Deutschland Spanien folgt. Dass wir spanische Verhältnisse bekommen in Deutschland. Im Nichtraucherschutz natürlich nur.
Das wäre gut für alle, die dem blauen Dunst entfliehen wollen. Allerdings, bislang sieht es nach schärferen Gesetzen oder gar einer bundeseinheitlichen Regelung in Deutschland nicht aus.
Das war aus Berlin ein Bericht von Kerstin Steinbrecher. Der größte Autobauer in Europa, der Volkswagen-Konzern, hat einen rasanten Start ins Jahr 2011 hingelegt, nachdem das Jahr 2010 bereits das erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte war. Auf der heutigen VW-Hauptversammlung haben die Aktionäre die satten Gewinne bejubelt. Allerdings wollen sie auch stärker an den Gewinnen des Konzerns beteiligt werden. Einzelheiten aus Hannover von Hilke Janssen.
Volkswagen geht es so gut wie noch nie. 2010 hat das Unternehmen einen Milliarden-Rekordgewinn eingefahren. Die ersten Verkaufszahlen für dieses Jahr sind sogar noch vielversprechender. Und dieser Höhenflug ist noch lange nicht zu Ende, sagt VW-Vorstandschef Martin Winterkorn.
Volkswagen will ökonomisch und ökologisch die Nummer eins werden. Auf diesem Weg haben wir im vergangenen Jahr wichtige Etappenziele erreicht. Volkswagen liegt mit der Strategie 2018 voll auf Zielkurs.
Bis 2018 will Volkswagen die Konkurrenten Toyota und General Motors also von der Weltspitze verdrängt haben. Dafür will VW in den kommenden Jahren mehr als 50 Milliarden Euro investieren, unter anderem in umweltfreundliche Elektroautos. Große Hoffnungen setzt der Wolfsburger Konzern auch in den wachsenden Markt China. Dorthin sollen zusätzlich mehr als 10 Milliarden Euro fließen. Beim Jonglieren mit diesen schwindelerregenden Zahlen fühlen sich die Kleinaktionäre vernachlässigt. Ulrich Hocker von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz findet, dass die VW-Dividende von 2,20 Euro pro Aktie viel zu niedrig ist.
Die VW AG verdient je Aktie 15 Euro. Und das Aktienrecht geht davon aus, dass die Hälfte im Unternehmen bleibt und die Hälfte an die Risikoträger, die Aktionäre, rausgeschüttet wird. Man hätte mindestens auf eine Ausschüttungsquote von 30% wegen des hohen Wachstums ausgehen. Das wäre 4,50 Euro.
Mit dieser Forderung hatten die Kleinaktionäre auf der Hauptversammlung allerdings keine Chance. VW stehe für nachhaltiges Wachstum und nicht für kurzfristige Rendite, sagt Aufsichtsratsmitglied David McAllister, Ministerpräsident in Niedersachsen. Er ist mit dem Kurs von Volkswagen voll und ganz zufrieden. Nirgendwo sonst in Deutschland ist ein Unternehmen so eng mit einem Bundesland verflochten wie in Niedersachsen. Das Land kassiert durch seine Beteiligung an VW Dividenden in Millionenhöhe und profitiert auch sonst vom Weltkonzern aus Wolfsburg.
Volkswagen ist der größte Arbeitgeber im Land. Wir haben 6 Werke in Niedersachsen, wo rund 100.000 Menschen Beschäftigung finden. Darüber hinaus haben wir die Automobilzulieferindustrie, wo nochmals über 100.000 Menschen Beschäftigung haben. Geht's Volkswagen gut, geht's Niedersachsen gut? Und geht's Niedersachsen gut, freut sich der Ministerpräsident.
Nichts Neues gab es auf der Hauptversammlung zum Thema Porsche. VW-Chef Winterkorn betonte, dass das Zusammengehen mit dem Stuttgarter Autobauer vorankomme. Allerdings gäbe es noch steuerliche und juristische Hürden. Wann Porsche also tatsächlich 10. Marke im VW-Konzern wird, bleibt weiter offen.
Hilke Jansen berichtete aus Hannover. Informationen über die Situation zum Beispiel in Libyen oder in Syrien bekommen wir häufig nicht durch unabhängige Berichterstatter, sondern per Internet durch Nachrichten und Bilder, die Oppositionelle oft unter Lebensgefahr aufgenommen haben. In Libyen sind seit Februar 4 Journalisten durch Gefechte ums Leben gekommen. Wie wichtig das Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung ist, darauf will der heutige Internationale Tag der Pressefreiheit aufmerksam machen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen listet aktuell weltweit 38 Feinde der Pressefreiheit auf. Einer dieser Feinde der Pressefreiheit ist der ukrainische Präsident. Mehr dazu von Christina Nagel aus Moskau.
Für die unabhängige Kiewer Mediengewerkschaft und das Institut für Masseninformation ist klar, der ukrainische Präsident Janukowitsch hat sich den Titel Pressefeind Nummer 1 redlich verdient. Beiträge und Sendungen, die sich kritisch mit der Arbeit des Präsidenten beschäftigt hatten, seien abgesetzt worden. Mehr als einmal hätten Mitarbeiter des Präsidenten Journalisten daran gehindert, ihre Arbeit zu tun. Wer nicht loyal berichte oder gar mit der Opposition sympathisiere, der verliere seine Lizenzen oder aber seine Geldgeber. Von denen seien die meisten an guten Beziehungen zur Staatsführung interessiert, deshalb geben sie dem Druck von oben nach. Dass in den staatlichen Medien Kritik am Präsidenten und seiner Regierung tabu ist, zeigt sich auch anhand der heutigen Berichterstattung. Von der zweifelhaften Ehrung kein Wort, dafür gibt es Zitate des Präsidenten zum Tag der Pressefreiheit. Ohne eine unabhängige Presse gäbe es keine unabhängige Ukraine, erklärte Janukowitsch. Er werde alles dafür tun, dass sich Journalisten frei fühlten. Lange Jahre galt die Entwicklung in der ukrainischen Presse als vorbildlich. Nun aber gäbe es starke negative Tendenzen, bedauert die Nichtregierungsorganisation Freedom House in ihrem jetzt veröffentlichten Bericht zur Pressefreiheit. Seit Präsident Janukowitsch im Amt sei, seien kritischen Sendern die Frequenzen entzogen worden. Unangepasste Journalisten würden schikaniert, was zu einer wachsenden Selbstzensur führe. Die Ukraine werde deshalb als Land mit teilweiser Pressefreiheit geführt. Zu diesen Ländern gehören auch Georgien und die Republik Moldau. Als unfrei bezeichnet Freedom House die Presse in Russland, Weißrussland, Armenien, Aserbaidschan, Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan und Turkmenistan.
Christina Nagel berichtete aus Moskau. Der Absturz einer Air France-Maschine über dem Atlantik vor fast 2 Jahren ist noch immer rätselhaft. Jetzt hoffen die Ermittler, dass sie die Ursachen für diese Flugzeugkatastrophe endlich aufklären können. Nach dem Flugdatenschreiber wurde nun auch der Stimmenrekorder des Unglücksflugs aus rund 4000 Metern Meerestiefe geborgen. Der Rekorder zeichnet die Gespräche und Geräusche im Cockpit auf. Das Flugzeug, in dem auch 28 Deutsche starben, zerschellte offenbar beim Aufprall auf dem Wasser. Weitere Informationen aus Paris von Johannes Duchow.
In etwas mehr als einer Woche werden die beiden versiegelten Aquarien in Le Bourget bei Paris ankommen. Damit alle Daten bei späteren Gerichtsverhandlungen verwendet werden können, muss die gesamte Transportkette mit französischen Verkehrsmitteln organisiert werden. Ein Patrouillenboot bringt die beiden Flugschreiber vom Bergungsschiff nach Guyana. Von dort aus geht es per Flugzeug nach Paris weiter, immer begleitet von französischen Polizisten und dem Ermittlungsleiter der Fluguntersuchungsbehörde BEA, Alain Bouillard. Es ist die schwierigste Ermittlung meiner Laufbahn. Ich bin wie Sie und die Familien. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es an Bord war. Das ist ja eine der Unbekannten der Ermittlungen. Klar ist bisher nur, dass vor 2 Jahren in 10 Kilometern Höhe in einem Tropengewitter die Geschwindigkeitsmesssonden des Airbus vereisten. Daraufhin schalteten sich mehrere Bordcomputer ab. Die Piloten mussten blind versuchen, die richtige Fluggeschwindigkeit zu halten. Weshalb ihnen das nicht gelungen ist, dieses Geheimnis könnten die beiden Flugschreiber jetzt lüften. Wer saß gerade im Cockpit? Welche Pannen gab es im Flugzeug noch? Alle 228 Menschen an Bord starben, als das Flugzeug auf dem Atlantik aufschlug. Die Ermittler hoffen, dass der Stimmrekorder nach 2 Jahren im Wasser noch auswertbar ist. Wenn ja, dann werden sie auf den Speicherchips beispielsweise die Warnmeldungen der Computer hören. Philippe Plantin de Hugues wird den Stimmrekorder beim BEA auswerten. Wir hören dann die Stimmen der beiden Piloten und das Raummikrofon. Die Angehörigen sind zufrieden, dass es mit den Ermittlungen endlich weitergeht. Selbst wenn sie innerlich zerrissen sind, wie die stellvertretende Vorsitzende der deutschen Angehörigenorganisation HIOP, Barbara Krolo, gesteht.
Manchmal oder sehr häufig denken wir, vielleicht ist es besser, wir wissen gar nicht. Denn wenn wir unter Umständen die Wahrheit erfahren, vielleicht sie gar nicht zu ertragen.
Andererseits, der Flugschreiber muss ausgewertet werden, sagt Barbara Krolo, damit
sich so etwas nicht wiederholt. Denn was ist, wenn es tatsächlich ganz anders war? Wenn dieses Gefährdungspotenzial, was da durch die Luft geht, nach wie vor existiert. Keiner kann uns sagen, wie es gewesen ist.
Soweit der Beitrag von Johannes Duchow aus Paris und damit endet auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen schönen Abend im Studio, dankt fürs Interesse und verabschiedet sich Claudia Dammann.